Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Das Feuer im Krefelder Zoo während der Silvesternacht hat auch über die Stadt hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Heute hat sich die Polizei zum Ermittlungsstand und den mittlerweile identifizierten Personen geäußert. Das ist gleich unser erstes Thema. In Stuttgart beginnt das neue Jahr mit erweiterten Dieselfahrverboten. Unser Reporter hat sich bei Bürgern vor Ort umgehört und erfasst die politische Debatte zusammen. Und in Hamburg wird gewählt, zwar erst am 23. Februar, aber wir blicken heute schon mal auf die einzige Landtagswahl in diesem Jahr voraus. Der Jahreswechsel stand in Deutschland auch im Zeichen einer erneuten Debatte um das Für und Wider eines Böllerverbots. Und Feuerwerkskörper waren dann auch der Grund für einen Vorfall, der in erster Linie, aber nicht nur, in Krefeld für zum Teil viel Trauer gesorgt hat. In der Silvesternacht brannte es im Krefelder Zoo. Dabei kamen etwa 30 Tiere zu Tode, darunter viele Affen. Und der Auslöser waren eben Feuerwerkskörper, illegale noch dazu. Heute äußerte sich die Polizei zum Ermittlungsstand. Moritz Börner hat das für uns verfolgt. Herr Börner, die Täterinnen sind ja mittlerweile identifiziert. Um wen handelt es sich?
Es handelt sich um drei Frauen, die, so nennt es die Polizei, aus einem ganz normalen bürgerlichen Umfeld stammen. Sie hatten die Himmelslaternen im Internet gekauft. Also das sind so eine Art Lampignons, in denen wird eine Kerze angezündet und dann schweben die durch den Auftrieb der Wärme in die Luft. Und die haben nicht gewusst, dass diese verboten sind. Am Silvesterabend haben sie dann nach Mitternacht die Laternen gestartet, auch Wünsche für das neue Jahr draufgeschrieben. Und eine der Laternen ist dann auf dem Dach des Affenhauses im Krefelder Zoo gelandet, auf dem anscheinend auch viel Laub lag, das sehr schnell Feuer gefangen hat. Dazu Gerd Hoppmann von der Krefelder Polizei.
Die Personen wollten die Laterne mit guten Wünschen starten, haben aber natürlich nicht im Entferntesten daran gedacht, was hier dadurch passieren könnte. Und ich muss dazu sagen, ich finde es sehr couragiert und da gehört etwas dazu, sich dann bei der Polizei zu melden und zu sagen, ja, ich glaube, wir sind dafür verantwortlich. Das finde ich hoch anständig und hat meinen Respekt.
Die drei Frauen befürchten jetzt, dass sie bedroht werden könnten. Darum macht die Polizei keine näheren Angaben zu ihrem Wohnort.
Und was droht ihnen strafrechtlich gesehen?
Also sie sind jetzt wegen fahrlässiger Sachbeschädigung angeklagt, weil das Starten dieser Himmelslaternen eben deutschlandweit verboten ist. Der Erwerb nicht, die kann man im Internet kaufen, ist unlogisch, aber starten darf man sie in Deutschland nicht und genau das haben sie eben getan.
Und im schlimmsten Fall, was könnte ihnen dort drohen?
Das könnte eine Haftstrafe werden, eine Geldstrafe, natürlich, klar.
Schauen wir dann noch auf das Verhalten der Zooleitung bzw. die Situation im Zoo während der Brandnacht. Wie konnte es sozusagen dann im Zoo selber dann so schnell zu dem Brand kommen? Und hat man dort vor Ort richtig darauf reagiert?
Ja, es war so, dass in der Nacht am Affenhaus auch ein Pfleger des Zoos vor Ort war. Das ist immer so, gerade in der Silvesternacht, wo es sehr laut ist, wo geböllert wird, was für Tiere ja sehr erschreckend ist, sind Pfleger auch vor Ort. Der hat das Feuer aber spät bemerkt. Das hat sich nämlich zuerst auf dem Dach ausgebreitet und als das Feuer dann entdeckt wurde, da war es zu spät. Da stand dann schon anscheinend innerhalb kürzester Zeit das ganze Haus in Flammen. Das heißt also, der Zoo hat eigentlich schon aufgepasst. Es gab keinen Brandmelder in dieser Anlage. Der ist auch nicht vorgeschrieben und aufgrund der baulichen Eigenschaften dieses Gebäudes wäre es wohl auch schwierig gewesen, einen dort zu installieren, denn es ist dort immer sehr staubig und sehr heiß. Es ist ja ein Tropenhaus und aus dem Grund wurde ein solcher Brandmelder nicht installiert.
Was sagen Tierschützer rund um diese Vorfälle jetzt und zu den weiteren Entwicklungen?
Ja, die fordern einerseits ein Böllerverbot im Umfeld von Zoos, damit sich so ein Feuer nicht noch einmal wiederholen kann. Aber der Tierschutzbund stellt auch die Käfighaltung von Menschenaffen in deutschen Zoos generell in Frage. Dazu ein Sprecher des Tierschutzbundes.
Wir sehen die Haltung von Menschenaffen in Zoogefangenschaft kritisch. Für die Tiere ist nicht abbildbar, was sie wirklich von ihren natürlichen Lebensweisen her brauchen. Deswegen raten wir dringend davon ab, wieder erneut mit Menschenaffen den Zoo zu füllen. Und ich hoffe, dass die Krefelder Verantwortlichen darüber nochmal nachdenken.
Also da wird nochmal ganz generell die Käfighaltung von wilden Tieren in Frage gestellt.
Und wie geht es im Zoo selber weiter nach diesen Ereignissen?
Also der Zoo bleibt heute geschlossen, soll aber morgen wahrscheinlich schon wieder öffnen. Natürlich muss rund um das abgebrannte Tropenhaus jetzt erst einmal aufgeräumt werden. Ob ein neues Tropenhaus dann auch wieder aufgebaut wird, das ist noch völlig unklar, sagt Wolfgang Dresen vom Zoo Krefeld. An der Affenhaltung will der Zoo aber festhalten.
Wir müssen jetzt erstmal diese großen Schäden beseitigen und natürlich erstmal mit unserem internen Frust und dem Trauer fertig werden. Und dann gehen wir an die Neuplanungen. Was für uns klar ist, wir werden weiterhin Menschenaffen halten hier im Krefelder Zoo. Das ist ein großer Schwerpunkt. Wir haben sehr große Erfolge, wir haben sehr große Erfahrungen, was unsere Tierpflege angeht. Insofern wird es ein Schwerpunkt bleiben.
Der Krefelder Zoo ist ein Publikumsmagnet, darum verwundert nicht, dass zahlreiche Menschen schon kurz nach dem Brand ihre Hilfe angeboten haben. Hilfe bei den Aufräumarbeiten ist allerdings nicht möglich. Das Haus ist nämlich einsturzgefährdet, außerdem ist es ja ein Brandort und die Kripo ist noch vor Ort. Wer helfen will, der kann aber Geld spenden. Der Zoo hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet.
Und Stichwort Trauer, das eben anklang in dem O-Ton. Wie ist da die Situation oder die Atmosphäre in Krefeld selber über den Zoo hinaus?
Also das ist schon wirklich recht traurig, eine traurige Situation. Vor dem Eingang des Zoos sind Bilder aufgestellt der verstorbenen Affen, Kerzen aufgestellt, Blumen abgelegt. Man muss sich das so vorstellen, viele Besucher des Zoos waren sehr regelmäßig bei diesen Affen und haben sozusagen ein persönliches Verhältnis auch zu diesen Tieren aufgebaut. Und dementsprechend ist die Trauer und die Enttäuschung über das, was passiert ist, auch sehr groß.
Unser Reporter Moritz Börner mit Informationen und Einschätzungen rund um den Brand im Zoo in Krefeld. Und ein Hinweis noch auf unseren Podcast. Ab 17 Uhr steht er heute wieder online. Und Sarah Zerbak spricht dann mit einer Biologin aus dem Krefelder Zoo. Das also an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung. Um jetzt 14.17 Uhr. In Baden-Württemberg ist es nur noch ein gutes Jahr hin bis zur nächsten Landtagswahl und da könnte oder dürfte sogar die Verkehrspolitik eine wichtige Rolle spielen. Das Jahr 2020 beginnt zunächst in der Landeshauptstadt Stuttgart, jedenfalls mit einer Verschärfung, denn die bereits erlassenen teilweisen Fahrverbote für Dieselautos werden ausgeweitet. Und das vergangene Jahr hat schon durchaus gezeigt, dass diese Maßnahmen trotz Verkehrsproblemen und Umweltbelastungen nicht nur auf Zustimmung stoßen. Thomas Wagner hat sich in Stuttgart umgehört.
Stuttgart-Neckartor, 2. Januar, Tag 2 der neuen Dieselfahrverbote. Die betreffen erstmals nicht nur Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 4, sondern der auch wesentlich schärferen Abgasnorm Euro 5, allerdings nicht flächendeckend. Sie betreffen vielmehr 4 auf jeweils mehrere hundert Meter beschränkte Streckenabschnitte der Bundesstraßen 14 und 27 im Stuttgarter Stadtgebiet. Die Kreuzung rund ums Neckartor gehört dazu, also genau jene Stelle, die immer wieder durch die höchsten Feinstaubwerte der Republik unrühmliche Bekanntheit erlangte. Kein Wunder, erhoffen sich Passanten gerade dort durch die neuen Verbotszonen ein Stück weit reinere Luft als bisher.
Ja, wunderbar. Je weniger Autos, umso besser. Vor allem diese halt Dreckschleudern, sogenannten Dreckschleudern. Leute sollen mit öffentlichen fahren. Finde ich absolut okay.
Zur Luftreinigung ist das nicht schlecht. Weil Stuttgart ist, ich wohne an der Hauptstraße. Wenn Sie morgens das Fenstersims sauber machen und abends wieder, da bleibt jede Menge Dreck. Und das ist Feinstaub. Und der kommt aber nicht nur vom Diesel. Der kommt auch von den LKWs, respektive von der Abrieb. Also ich würde sagen, ist schon nötig, aber ist auch ein bisschen Aktionismus dabei.
Und genau dieses Argument gegen die neuen streckenbezogenen Euro 5 Fahrverbote, nämlich da stecke viel Aktionismus und wenig Wirkung dahinter, hört man in Stuttgart eben auch immer wieder.
Ich finde es ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ich denke, man sollte die Maßnahmen, die man getroffen hat, jetzt erstmal abwarten und dann vielleicht ein bisschen später nochmal entscheiden.
Vor allem von Einzelhändlern, die ihre Geschäfte an Straßen in neuen Verbotszonen betreiben, kamen noch vor dem Jahreswechsel reichlich Protest dagegen, dass nun auch Euro 5 Diesel nicht mehr fahren dürfen. Immerhin sind 20.000 davon alleine in Stuttgart zugelassen. Schätzungen der Kfz-Innung zufolge pendeln zusätzlich täglich etwa 40.000 Euro 5 Diesel Richtung Stuttgarter Innenstadt ein, darunter auch viele, die zum Einkaufen kommen und die sich das zukünftig anders überlegen könnten, so die Befürchtung, die allerdings nicht alle Einzelhändler teilen.
Wir persönlich leiden darunter nicht, weil wir eine U-Bahn-Station direkt vor der Tür haben und jede Minute eine U-Bahn unter uns hält und unsere Kunden generell umweltbewusst sind.
Was damit zusammenhängt, dass Philipp Schäffbuch direkt am Neckartor ein Bekleidungsgeschäft mit Fairtrade-Waren betreibt. Große Einbußen durch die Euro 5 Dieselfahrverbote direkt vor seiner Haustür sieht er nicht. Bringen werden diese neuen Verbote seiner Ansicht nach aber auch nicht viel. An was es fehle? Visionäre Verkehrspolitik gerade dort, wo die Schadstoffbelastung so hoch ist wie am Stuttgarter Neckartor. Philipp Schäffbuch:
Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, es wäre besser, wir würden eine Spur machen ausschließlich für Fahrzeuge, wo mindestens zwei Personen drin sitzen, wie das Los Angeles oder andere Großstädte in den USA schon seit 30, 40 Jahren machen, viel visionärer und viel radikaler. Ich denke tatsächlich, auch hier in Stuttgart, auch wir Einzelhändler leiden darunter, dass die Leute, wenn sie parken, bestraft werden. Also wenn sie den Motor abstellen, werden sie mit hoher Parkgebühr bestraft. Die, die nur durchfahren und Stuttgart als Transit benutzen, die werden nicht bestraft. Also lassen Sie uns eine City-Maut machen.
Davon ist die baden-württembergische Landeshauptstadt mit einem grünen Oberbürgermeister und mit einem grünen Ministerpräsidenten aber noch weit entfernt. Denn schon bei der Einführung der Euro 4 Dieselverbotszonen vor einem Jahr war die Verärgerung der betroffenen Dieselfahrer groß. Und nun müssen in manchen Bereichen auch noch Euro 5 Fahrzeuge draußen bleiben. Bei der Stadt Stuttgart bemüht man sich um Schadensbegrenzung und verweist auf großzügige Ausnahmeregelungen für Anlieger. Und Anlieger gibt es aus Sicht der Stadt Stuttgart gar reichlich viele.
Wenn Sie zum Bäcker wollen, wenn Sie einen Brief einwerfen wollen, wenn Sie eine bestimmte Adresse nachschauen wollen, weil Sie da beispielsweise ein Mietangebot in der Zeitung gelesen haben, all das macht Sie zum Anlieger. Und das bedeutet eben, dass im Prinzip jeder, der ein Anliegen hat, bereits von dieser Ausnahme profitiert.
So Dorothea Koller vom Ordnungsamt der Stadt Stuttgart im SWR. Hinzu kommt, gezielte Kontrollen, die nur auf die Einhaltung der Dieselfahrverbote zielen, wird es nicht geben. Allerdings wird jemand mit einem älteren Diesel in einer der Verbotszone bei anderen Kontrollmaßnahmen erwischt, wird ein saftiges Bußgeld fällig. Nicht nur wegen der großzügigen Ausnahmeregelungen für Anleger befürchten viele in Stuttgart, dass sich der Schadstoffgehalt auch durch die neuen Euro 5 Dieselfahrverbote nicht wesentlich verbessern wird. Da die Euro 5 Verbote nur auf bestimmten Strecken erlassen werden, könnten betroffene Autofahrer mit ihren Euro 5 Diesel PKW im Slalom über Ausweichstraßen einfach drumherum fahren und sogar noch mehr Emissionen verursachen. Für Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, der mit seiner Organisation die Einführung der Euro 5 Verbotszone gerichtlich durchgesetzt hat, kommt es dabei auf ein entscheidendes Kriterium an.
Die 40 Mikrogramm Grenzwert der EU, in Stuttgart liegen wir am weitesten mit über diesem Grenzwert.
Ändert sich das nicht durch die neuen Verbotszonen, dann droht in Stuttgart neues Ungemach.
Relevant ist, dass die Maßnahmen so im Jahr 2020 umgesetzt werden, dass wir eine sichere Einhaltung der Grenzwerte für saubere Luft haben. Und wenn nicht, muss eben das Fahrverbot weiter ausgedehnt werden.
Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe im Beitrag von Thomas Wagner über die ausgeweiteten Dieselfahrverbote in Stuttgart. Das vergangene Jahr stand in Deutschland aus politischer Sicht stark im Zeichen der Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Deren Resultate waren natürlich auch für die Bundespolitik von großer Bedeutung. In dieser Hinsicht bietet der Kalender 2020 eine kleine Verschnaufpause, aber mit einer Ausnahme. Denn am 23. Februar wird in Hamburg die neue Bürgerschaft, also das Landesparlament, gewählt. Und dort hat besonders die so oft gebeutelte SPD viel zu verlieren. Wir wollen auf das Wahljahr 2020 in Hamburg schon mal vorausblicken mit Axel Schröder, unserem Landeskorrespondenten. Herr Schröder, die Freie Hansestadt Hamburg ist ja seit Generationen, wenn man so will, eine SPD-Hochburg. Bei der letzten Wahl gab es ungefähr 46% für die SPD. Spiegelt sich das in den aktuellen Umfragen denn wider?
Ja, so gar nicht. Also die SPD muss wirklich einen ganz herben Verlust, wenn man den jetzigen Umfragen glauben möchte, hinnehmen. Die landet von 46 dann nur noch bei 28. Prozent. Die Grünen hingegen sind also dicht hinter der SPD mit 26%. Die Grünen gewinnen 14% dazu. Also das hat sich schon ziemlich umgekehrt und darum kann man tatsächlich davon reden, dass in Hamburg eine Wahl ansteht, die wirklich spannend werden wird. Vor allem auch die Grünen haben sich jetzt dazu durchgerungen, das haben sie bisher nie gemacht, auch eine Spitzenkandidatin mit Katharina Fegebank ins Rennen zu schicken. Und ob es noch möglich ist, diese wenigen Prozentpunkte aufzuholen und die SPD zu überholen, gut, das muss man weiter sehen. Der Wahlkampf beginnt erst nach diesem Jahreswechsel.
Und diesen letzten Wahlsieg, den hat ja Olaf Scholz für die SPD in Hamburg errungen. Er ist dann, wie man weiß, in die Bundespolitik gegangen. Hat dieser Meinungsumschwung auch mit seinem Weggang zu tun?
Das ist schwer zu sagen. Einerseits ja, andererseits nein. Denn auf der einen Seite könnte man vermuten, dass der Absturz der SPD jetzt in den Umfragen natürlich auch was mit dem jetzigen Amtsinhaber zu tun hat, mit Peter Tschentscher. Ich sag mal so, der hat nichts falsch gemacht, aber er ist ganz anders als Olaf Scholz, ein sehr zurückgenommener, auf Ausgleich, auf Konsens bedachter Politiker und der tritt nicht so als dieser Macher auf mit dieser Autorität. Das hat ja Olaf Scholz in Hamburg auch in der SPD und in der Stadt par excellence beherrscht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, na, die SPD hat vielleicht tatsächlich auch gelitten unter dem doch sehr sturen Agieren von Olaf Scholz nach dem G20-Gipfel. Das haben viele Olaf Scholz übel genommen und vielleicht auch der SPD. Aber man muss auch sehen, der Bundestrend der SPD, der zeigt ganz klar nach unten. Die politische Großwetterlage hat sich geändert. Die Klimapolitik gewinnt an Bedeutung. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, auch für dieses starke Umfrageergebnis der Grünen im Moment.
Stichwort Grüne, Stichwort Themen für den Wahlkampf. Wenn wir dann noch kurz bei der SPD bleiben, wie wollen die denn sich thematisch da aufstellen und sich profilieren?
Na, die SPD sagt, wir haben die ganze Stadt im Blick. Soll heißen, wir kümmern uns um alles und nicht nur um Umweltpolitik wie die Grünen. Also der SPD geht es schon in erster Linie darum, sich gegenüber den Grünen zu profilieren. Die SPD versucht dann auch das Klimathema für sich zu reklamieren. Wir haben ein Klimapaket gerade bekommen in Hamburg. Da hat sich mancher die Augen gerieben. Das lässt sich wahrscheinlich nur so erklären. Also dieses weitgehende Klimapaket mit vielen, vielen Veränderungen, die auf Bürgerinnen und Bürger zukommen. Dass eben die SPD gesagt hat, okay, jetzt müssen wir auch dieses grüne Thema beackern, sonst sehen wir da alt aus. Also die SPD versucht, ihre Themen zu setzen, aber das wirklich Neue ist nicht dabei. Der Wohnungsbau läuft, die Kitas sind gebührenfrei, die Universitäten sind gebührenfrei. Und das wirklich Neue, das ist in meinen Augen noch nicht erkennbar, außer diesem Satz, ja, wir haben die ganze Stadt im Blick, die Jungen und die Alten und die Arbeitssuchenden und die Schaffenden. Also das wirklich neue Angebot ist da nicht da und die Grünen haben es da besser. Die können sagen, wir bringen jetzt tatsächlich dieses Projekt Fahrradstadt auf den Weg. Wir wollen die Fernwärmeversorgung fast CO2-neutral hinkriegen. Das sind natürlich Neuerungen, mit denen man dann eher in so eine Wahl ziehen kann, als mit der Prämisse, ja, es bleibt eigentlich alles so wie gehabt.
Ist Hamburg denn bereit für eine grüne erste Bürgermeisterin, wäre das ja in dem Fall?
Na, ich habe eine Straßenumfrage gemacht Ende letzten Jahres und da war große Mehrheit einigermaßen gelassen und sie haben gesagt, ja, warum denn nicht? Das könnte man doch mal versuchen. Allerdings gibt es auch Umfragen dazu, was sich denn die Hamburgerinnen und Hamburger wünschen. Und 42% wünschen sich tatsächlich eine Neuauflage der rot-grünen Koalition unter Führung der SPD. Und 27% sagen, nein, wir wollen grün-rot. Also so ganz klar ist das noch nicht. Meine Prognose wäre im Übrigen, dass tatsächlich alles so bleibt wie gehabt, nur eben mit stärkeren Grünen. Und diese Idee, die Olaf Scholz seinerzeit mal formuliert hat, ja, die Grünen, die bekommen so einen kleinen grünen Anbau am prächtigen SPD-Haus, an der Machtzentrale, das wird sich so nicht mehr halten lassen.
Wir werden das sehen. Vielen Dank, Axel Schröder, live über die Landtagswahlen, die Bürgerschaftswahlen in Hamburg, die in etwa 1,5 Monaten stattfinden. Am Ende der heutigen Ausgabe von Deutschland heute. Mein Name ist Peter Sawicki. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.